Halleluja, Friede sei mit dir, so hieß es in diesem Lied. Und der Friede Gottes möge jeden Einzelnen von uns auch hier an diesem Tag begleiten, an diesem Abend begleiten. Und der Friede Gottes möge mit uns gehen in einer unglücklichen, friedlosen Welt. Mein Thema ist heute, Gott will mitreden mit uns in unseren Problemen, in unseren Anliegen. Gott will mitmischen, er will sich beteiligen als Manager, dass er unser Leben managt. Er will sich an unserem Leben beteiligen, er will unser Leben mitgestalten und sein Wille soll geschehen. So beten wir im Vater unser. Er hat uns zubereitet im Mutterleib, das lesen wir in der Bibel, und er ist selbst, der hier an unserem Glück interessiert ist, sonst niemand. Du und Gott, ihr seid nur an eurem Erfolg interessiert, an Segen interessiert und dergleichen. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, wollen wir ihn zulassen in unserem Leben, wollen wir ihn nicht zulassen, will Gott mitarbeiten mit uns, sind wir ihm sympathisch, gefallen wir ihm? Ja, das sind Gedanken, die mich bewegen hier. Wir müssen Gott zulassen, dass er mit seinen Fingern uns berührt, uns leitet, uns führt und unser Leben mitgestaltet, von morgens früh bis abends spät. Er hat uns erlöst, auf jeden Fall da ist Gottes Mitarbeit schon gewesen und er will uns zur Vollendung führen. Und meine Frage ist, wie kann Gott in meinem Leben, in unserem Leben mitreden? Und wenn er mitredet, was passiert da? Was erlebe ich? Wie geht mit meinem Leben weiter? Wie ereignen sich die Dinge? Wie werden unser Leben gestaltet? Er ist ja der Schöpfer Gott. Er sprach ein Wort, es werde Licht und es wurde Licht. Und genauso möchte er über unser Leben reden. Er möchte gute Sprüche über unser Leben loslassen. Wie kann Gott sich in unserem Leben einbringen? Das ist die Frage, die mich beschäftigt. Wie kann er sich an uns beteiligen? Und wann tut er das, dass er sich an uns beteiligt, an meinen Problemen, an meinen Sorgen, an meinem Kummer, an meinem Leid und so und dergleichen? Und wenn er etwas tut, wie passiert das? Wie geschieht das? Wie merke ich das? Hier war Gott an der Arbeit. Hier hat er sich beteiligt, hier hat er sich engagiert. Wann habe ich Gott zum letzten Mal erlebt? Wann hast du Gott zum letzten Mal erfahren? So praktisch als ein Vater, als ein Heiland, als ein Erlöser? Ich möchte hier ein paar Rezepte geben aus meinem persönlichen Leben, wie Gott mir geholfen hat. Und das, was bei mir funktioniert, da bin ich überzeugt, das kann auch bei dir, bei uns allen funktionieren. Denn wir Menschen sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Das ist nur ein paar Kleinigkeiten, was uns voneinander unterscheidet. Gott will sich an meinem Werdegang beteiligen. Er schaltet sich immer ein, meistens, wenn ich gar nicht möchte. Oder wenn es alles so läuft und dergleichen, dann sagt er mal Stopp oder bremst mich aus. Ja, wie macht Gott das alles? Es gibt uns seinen Geist, seinen Odem. Das hat er ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte gemacht. Er hat die Gesetze in diese Welt gesetzt, hat sie geordnet und es geschieht alles nach dem Plan Gottes. Gottes Wille geschieht. Ob wir daran glauben oder nicht, es ist automatisch angelegt. Weiter, wenn ich so weiter die Bibel lese, dann lese ich, Gott ist unser Töpfer. Ich bin nur der Ton. Das Material, mit dem Gott arbeitet, in Jesaja Kapitel 64, Vers 7 lese ich, aber nun, Herr, du bist doch unser Vater, wir sind Ton und so weiter, du bist unser Töpfer und wir sind alle deine Hände Werk. Jeder Einzelne ist Gottes Idee, Gottes Plan, von Gott gewollt und dergleichen. Gott ist der Macher, der Urheber aller Dinge und alles, was er braucht, das macht er, das schafft er, das ruft er ins Dasein, er spricht ein Wort und es geschieht. Und er schafft alles selbst. Gott ist der Macher. Er ist der Ton. Er gestaltet uns, wie er uns gerne haben möchte. Gott gestaltet selbst unser Leben. Nicht, dass wir gestalten. Wir sind gestaltet worden. Schon von Anfang an. Händchen bekommen, Füßchen bekommen, Augen bekommen, Herz bekommen, Ohren bekommen, Nase bekommen. Ja, sogar die Augenfarbe haben wir alles von Gott bekommen. Und Gott hat die Gesetze gemacht. Und er gibt uns den Rahmen vor. Und jetzt heißt es, jetzt mal du das Bild hier. Jetzt solltest du kreativ sein. Bis hierher habe ich dir geholfen und jetzt musst du ja selber weiter auf deine eigenen Füße stehen und selbst das Bild malen. Manche machen nur wie Picasso so einen Klecks und sagen, das ist meine Kunst. Aber du kannst es auch sehr genau, sehr pingelig malen. Und alles auf dieser Welt läuft nach dem Plan Gottes. Es ist festgeschrieben und festgelegt schon von Ewigkeiten her. Sein Wille geschieht hier auf Erden, ob wir daran glauben oder nicht. Das ist mir vollkommen egal. Die Politiker werden eingesetzt und abgesetzt von Gott. Gott bestimmt, was in dieser Welt passiert. Gott gibt das Wollen und uns das Vollbringen. Der eine schafft es und der andere schafft es nicht. Oder wir müssen auspacken das, was wir uns eingebrockt haben. Wir müssen die Dinge ausführen, was in diesem Rahmen Gottes geschieht hat, was er uns gegeben hat. Wir sind seine Knechte und Diener, wir sind keine Roboter. Wir sind freiwillig von Gott berufen worden und er gibt uns den Spielraum. Gott will aber mitarbeiten und mitwirken in unserem Leben. Wir können Nein sagen, das ist in unserer Macht. Ja, und dann wird natürlich alles ein bisschen schwieriger für uns, es wird schmerzlicher. Wer nicht hört, der muss dann fühlen, leider Gottes, so ist es. Oder es dauert länger, oder es kommt einem sehr teuer zu stehen. Unser Ja beschleunigt unsere geistliche Reife. Du musst nur Ja sagen. Ja, Herr, dein Wille geschehe, wie die Mutter Maria. Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann passiert es nach dem Willen Gottes. Sein Wille geschieht hier auf Erden. Und im Himmel sowieso, da brauchst du nicht dafür sorgen, dass der Wille Gottes im Himmel geschieht. Du hast meine Niedrigkeit gesehen, hat Maria gesagt, und mir geschehe, wie du gesagt hast. Wenn du offen für Gott bist, du musst nur sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Du hast hier vielleicht gar nicht dich geschätzt, dass du freien Willen hast, aber Gott gab uns den freien Willen. Gott zwingt niemand, aber er hat uns vorbestimmt, er hat alles geplant und er wusste, wie wir uns entscheiden werden. Und er sagt, ja, okay, das soll geschehen. In Jesaja Kapitel 11, Vers 1, da heißt es, diesen jungen Trieb, diesen Anfang habe ich gesetzt und jetzt bestimmst du, wie du dich weiterentwickelst. Er hat diese Triebe in deinem Leben gesetzt, dein Charakter, dein Temperament, deine Persönlichkeit und jetzt musst du dich weiterentwickeln. Was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans auch nicht mehr. So es geschieht in kleinen Stücken. Gott schaut auf die kleinen und geringen Anfänger, auf den Demütigen, den Bescheidenen. Jeder Kleine, der Geringe ist sehr wichtig in den Augen Gottes. Was Maria ausmachte, war nicht ihr Glaube, sondern ihre Demut und ihr Gehorsam. Mir geschehe, was du gesagt hast, Vater. Sie hat sich Gott gefügt. Deshalb, Gott gab uns freien Willen. Er will nur mitreden. Er will nur den Tipp geben, die Anstöße uns geben. Und wir müssen mit Gott einverstanden sein. Mehr soll man auch nicht machen. Einfach nur mit Gott einverstanden. Sie zweifelte nicht an Gottes Macht, sie vertraute, Gott kann auch ohne einen Mann ein Kind auf diese Welt bringen, den Sohn Gottes hier damals. Und sie glaubte, Gott wird schon recht machen. Und das ist, was wir auch machen möchten oder sollen, wenn wir Gott unser Leben anvertraut haben, Lebensübergabe. Wenn du das in deinem Leben gemacht hast, dann musst du vertrauen, dass alles recht und richtig wird, dass alles zu seiner Zeit passiert und dass du ernten wirst, das, was du siehst. Der Herr kam im Kleide von den Menschen, er erschien uns in unserem Bilde, er sandte seinen Sohn und deshalb hieß Jesus immer Menschensohn. Er hieß nicht Gottes Sohn, er war Menschensohn. Jesus kam in unsere Welt und wurde Mensch an Gefühlen, an Willen, an all diesen Eigenschaften, was einen Menschen ausmacht. Das war Jesus, er war nicht irgendwie außergewöhnlich, er war ganz normal. Man muss ihn sogar verraten, weil man ja gar nicht gesehen hat, dass er was Besonderes hat, keinen Nimbus gehabt, keinen heiligen Schein. Er war immer ganz normaler Mensch, ganz normal gekleidet, wie alle jüdischen Männer damals waren. Er hat sich nur unter den Menschen gemischt, unter dem Volk. Gott mischt sich in unserem Leben, er schreibt Geschichte. Seine Einmischungen ist Liebe, Güte, Heilung, Befreiung. Ja, und alles, was Gott tut, das ist nur Liebe. Und er hat Sympathie mit uns Menschen. Er will, dass den Menschen geholfen werde und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott macht sich Sorgen um die Welt, mehr als du und was als wir alle zusammen, als alle Politiker miteinander. Er erlöst uns und das ist Einmischung. Er greift ein in die Speichen, im Getriebe dieser Welt. Nach der Operation meiner Frau, da passierte Folgendes, da spricht uns der Arzt, der sie operiert hat, sagen Sie, Frau Matudes, wie viele Sprachen sprechen Sie? Dann hat sie gesagt, dass sie verschiedene Sprachen spricht und so weiter, dass sie sogar Englisch übersetzt und Lateinisch gehabt hat und ein bisschen Französisch und was weiß ich. Und wie viele Sprachen sprechen Sie? Dann fragen wir, Herr Doktor, warum fragen Sie das? Und dann sagt sie, während wir sie operiert haben, 11 Stunden wurde sie da operiert an einem Tumor im Kopf und dann bevor der Arzt sagte dem Assistenten, machen Sie das, hat sie etwas in anderen Sprachen geredet. Und der Arzt sagt, also Anweisungen gegeben, dass das und das passiert. Und dann hat sie 1, 2 Sätze gesagt und dann hat der Arzt seinen Satz gesagt, was der Assistentarzt machen muss. Und das ging permanent. Also bringen Sie das und das, machen Sie das und das. Dann hat sie in fremden Sprachen gebracht. Und dann habe ich geschaltet, als der Arzt mit uns so redete. Sie hat ja in fremden Sprachen geredet. Und sie hat den Engeln, die dahinter standen, Anweisungen gegeben in anderen Sprachen bei der Operation. Du glaubst gar nicht, wie wichtig das Reden in anderen Sprachen ist. Nicht nur, dass ich deine Gemeinde was erzähle. Nein, wir reden zu den Engeln, wenn wir in anderen Sprachen reden. Und die Engel haben dann gemacht. Und deshalb, die Operation verlief einwandfrei und ist alles gut verheilt. Und wir hatten keine großen Probleme damit. Die ist gleich nach der Operation ein paar Wochen später mit mir bis zum Nordkap gefahren und wieder zurückgekommen. Und es hat sich um 10% ihrer Augen sich gebessert, nur dem Weib. Aber sie hat dem Arzt Anweisungen gegeben in anderen Sprachen. Du siehst, was Sprachengebet ist. Wer in Sprachen betet, der spricht zu den Engeln. Gibt Engeln Anweisungen, nur dem Weib. Gott will mitmischen in unserem Schicksal, in unseren Operationen, in unseren Krankheiten und was auch immer es sein mag. Du sollst den Engeln Anweisungen geben, wenn du in anderen Sprachen redest, im Auftrag Gottes. Gott macht sich Sorgen um diese Welt und er will sich beteiligen an dir und mir. Er will mitreden. Er weiß Bescheid, was in unserem Leben alles passiert, was als nächstes der nächste Handgriff ist, das nächste Ereignis, er will mitreden, dass wir so in seinem Bild umgestaltet werden, dass alles recht und gut wird. Gott kennt uns. Er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Ja, frag Gott, lass Gott mitreden in deine Probleme. David, der Junge gefällt mir, er befragte immer den Herrn, immer wieder in jeder Situation. Herr, soll ich das machen? Soll ich nach links gehen? Soll ich nach rechts gehen? Soll ich geradeaus gehen? Was soll ich mit den Philistern machen? Was soll ich mit dem und jenem machen? Er befragte den Herrn. Manchmal war es sogar unangenehm, was er den Herrn befragte. Und der Herr sagte, du wirst nicht den Tempel bauen, das wird dein Sohn Salomo den Tempel bauen. Er hat Gott in seine Projekte mit eingeschaltet, sich Gott anvertraut, Gott ins Vertrauen gezogen, ihm sein Herz oft ausgeschüttet und Gott die Dinge anheimgestellt. Matthäus Kapitel 11, Vers 29 heißt, kommt her zu mir, ich will euch Ruhe geben. Das ist, wenn wir Gott befragen, wir bekommen von Gott Ruhe, Frieden, wir werden stille sein, wir werden gelassen sein. Und da kann der Feind toben, so viel er will, aber du ruhst in Gott. Wenn du Gott befragt hast und du die Antwort Gottes über dein Problem, deine Situation weißt, Gott will mitreden in deine Situation, was es auch sein mag. Der David ruhte in Gott, selbst wenn die Leute ihn ablehnten oder ihn von sich gestoßen haben, die Brüder ihn verachtet haben, wie auch immer, ihn kritisiert haben, er konnte in Gott ruhen. Gott hat mit mir gesprochen und hat mir zugesagt oder abgesagt. Ich weiß Bescheid. Gott will mitreden in meine Situation. Alles, was man an dir aussetzen kann und so weiter, nörgelt und dergleichen, sag es doch dem Herrn. Guck mal, wie die mich bedrängen, wie die hinter mir her sind, wie die mich verfolgen, wie die mich mit Dreck bewerfen, wie die mich kritisieren und dergleichen. David wollte dem Herrn nahe sein. Gott will mit uns mitarbeiten und mit uns zusammen die Reise gehen, uns an der Hand halten und ich lasse dich nicht fallen, heißt es einmal in der Bibel. Das ist, wie Gott mit uns mitarbeitet. Manche Leute denken, da muss alles geebnet werden. Nein, Gott sagt, ich stehe hinter dir. Geh, geh, geh. Hab keine Angst. Und so weiter. So ist, wie Gott mit uns mitarbeitet. Er gibt uns Rückendeckung. Er übernimmt die Schirmherrschaft in unserem Leben. Und Gott will uns nahe sein, auch wenn wir manchmal schwere Wege gehen sollen. Er sagt, ich werde dich nicht verlassen und dich auch nicht versäumen. Ich will meine Hand über dich halten, auch in schweren Stunden, dunklen Stunden. Hab keine Angst, dass du sagen kannst, der Herr ist mein Hirte. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Du kannst immer zu ihm kommen, auch wenn ja dich niemand versteht in dieser Welt. Und ja, Leute, keine Sprechstunde, keine Zeit für dich haben. Gott hat immer Zeit für dich. Das ist, Gott will mit dir zusammen mitgehen und mitarbeiten, mitkämpfen. In deinen Niederlagen bei dir sein, aber auch in deinen Kämpfen dich begleiten. Er hört dir zu, er nimmt dich deine an. Gott hat ein Ohr, glaub mir das, in das du jammern kannst. Bei den Leuten, die sagen, komm, hör doch auf mit deinem Mist, da immer wieder das Gleiche zu erzählen, du wiederholst dich ständig. Oder dieses Gejammer, das kann ich nicht mehr hören. Ja, aber Gott versteht deinen Kummer, er sieht dein Herz. Und du kannst wie David dem Herrn dein Herz ausschütten. Gott will dir zuhören, er ist dein Seelsorger. Der beste Seelsorger, den du je kriegen kannst, ist der Herrgott selber. wende dich an ihn. Er bringt dich weiter, auch wenn der Wind sich dreht und du Gegenwind hast und nicht mehr weiterkommst und Rückschläge erlebst am laufenden Band. Er ist mit dir. Er sagt, nimm auch diese Rückschläge im Kauf. Die bringen dich vielleicht weiter, als du denkst. Die bewahren dich vor so mancher Klippe, von mancher Sandbank, wo du dann fest sitzt und nicht mehr weiterkommst. Vertraue mir, sagt der Herr, auch wenn du Widerstände erlebst und wenn es dir auch widersprochen wird, lass dir, denn sie widersprechen nicht dir, sondern sie widersprechen mir, meiner Führung, denn du bist mein Kind, du bist unter meiner Schirmherrschaft, du bist ja mein Eigentum. Wer dich angreift, der greift mich an, wer dich beleidigt, der beleidigt mich, so spricht der liebe Gott. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Es hat noch eine große Belohnung, steht in der Bibel einmal. Du hast Jesus und seine Engel werden dich führen, verteidigen und dich schützen. Im Psalm 120, bei manchen ist es Psalm 121, Vers 3 bis 4. Er lässt deinen Fuß nicht wanken und er schlummert nicht und er wird dich bewahren, der allmächtige Gott. Er wird deinen Fuß ja nicht wanken lassen. Er beschirmt dich, er führt dich, er hört dir zu und er leitet dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er hört dir zu. Halleluja. An seiner Hand kannst du gelassen sein. Du ruhst bei Gott. Egal, was da passiert, du sagst, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl. Auch wenn du Migräne hast, Kopfschmerzen hast und dergleichen. Ich komme nachher darauf zu sprechen, wie wir die Heilung nehmen. Und ich werde auch morgen darüber sprechen. Gute Gründe für den Glauben. Du kannst Gott alles sagen. Du kannst alles, was dich bewegt, dem Herrn anheimstellen. Und siehe, er schlummert nicht und er schläft nicht, der Wächter Israels. Und wenn er für Israel so viel Gutes getan hat in der Vergangenheit, 40 Jahre, so wird er auch in deinem Leben, 40 ist eine Zahl fürs Menschenleben, in diesen 40 Jahren wird er alles gut machen. Nur Gott kann dich von allen Seiten wappnen, beschützen, bewahren, nach innen und außen, von oben und unten, von vorne und von hinten. Gott kann dich bewahren. Von allen Seiten umgibst du mich. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Und in Psalm 77, bei manchen ist es 76, Vers 11, da heißt es, und also im Psalm, und Gott ist der rechte Macht, die richtige Macht, die Macht des Höchsten, die dich begleitet und behütet. Das ist Gott, der mit dir geht. Wenn der Höchste mit dir geht, da können die Zwerge ruhig zu Hause bleiben. Da regst du dich nicht über die Zwerge, über die Heuschrecken, über die Lappalien nicht auf. Gott kommt dir in allen Dingen zu Hilfe. Er leitet dich, er behütet dich, er rettet uns bis ans Ende unseres Lebens. Er bringt uns ans Ziel. Ist das nicht herrlich? Das ist, wo Gott mitarbeitet. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Er bringt uns bis ans Ziel. Also ich bin von Gott begeistert. Und was soll ich tun? Das Einzige, was ich machen kann, ich kann nicht viel für Gott tun. Er ist da oben. Meine Hand reicht nicht aus bis da über die Wolken. Selbst wenn ich fliegen könnte und Rakete nehmen würde und mich da hochschießen lassen würde, ich könnte es Gott sowieso nicht erreichen. Was kann ich überhaupt für Gott tun? Er tut so viel für mich. Er tut so viel für mich. Ich kann nur eines, ihm hier unten Ehre geben. Ihn lobpreisen, ihn anbeten, ihn verherrlichen. Was kann ich hier, ja, Gott ehren mit meinem Gut? Und ich möchte dir Mut machen. Ja, arbeite mit Gott zusammen. Ehre Gott mit allem, was du hast. Und ehre Gott auch mit dem, was du nicht hast. Und ich sage dir eines, du ehrst Gott viel mehr oft mit den Dingen, was du nicht bist, was du nicht kannst, was du nicht hast, was unmöglich ist. Ja, du sagst, ich bin schwach, aber du bist stärker. Und das ist, mit meiner Demut preise ich den Herrn. Ehre Gott mit deinem Geld, mit deiner Kraft, mit deinen Gaben. In der Bibel heißt, du sollst den Herrn lieben mit allem, was in dir ist. Halleluja. Gib Gott, was Gott gehört, und dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Gib dem Teufel, was dem Teufel gehört, was der Welt gehört. Das gibt ihnen. Du preist Gott. Groß ist der Herr Zebaut. Immer wieder klingt es in der Bibel so. Und dann lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt. Da haben wir schon ein Problem, was Gott löst, wo Gott mitarbeitet. Arbeitet, der dir alle deine Sünden vergibt, die du begangen hast, die du gerade begehst und noch begehen wirst, die deine Vorfahren begangen haben. Alle diese Sünden vergibt der Herr, weil manche Leute, die hängen, ja, meine Ahnen, Mein Vater war ein ja, Kriegsverbrecher, was weiß ich, ein Nazi oder ein Stasi. Verstehst du? Aber Gott vergibt auch die Sünden deiner Vorfahren und Vorfahren, sogar die Sünden, die der Adam getan hat, diesen Sündenfall. Gott vergibt uns alle Sünden, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Was das alles bedeutet, Gebrechen, deine ganzen Kriegs und Geknattere, was in deinem Leben ist, wo du sagst, das kann ich nicht und das kann ich nicht und das habe ich nicht und das bin ich nicht. Ja, gib Gott, was Gott gehört. Gib den Ungläubigen, was den Ungläubigen gehört. Gib den Armen, was den Armen gehört. Gib der Krankheit, was der Krankheit gehört. Gib den Räuber, was den Räubern gehört. Versteh mal, was ich hier gesagt habe. Lass die Dinge dahin fahren. Behalte diese Dinge nicht. Klammer dich nicht an diesen Dingen. Gib Gott die Ehre, preise ihn mit allem, was in dir ist, seinen hochheiligen Namen. Wem nichts gehört, dem soll es auch nichts geben. Verstehst du? Ganz einfach. Geben ist immer ein Teil der Anbetung. Gib Gott die Ehre. Wie macht man das? Zuerst einmal praktisch, wie du Gott an deine Finanzen beteiligst. Gib Gott den Zehnten. Gib Ehre Gott mit all dem, was du hast. Beteilige Gott an deine Finanzen. Ganz einfach. Beteilige ihn. Gib Gott den Zehntel. Das ist biblisch. Das hat schon Abraham gemacht. Da hat es noch kein Gesetz gegeben, noch kein Israel gegeben, gar nichts. Abraham brachte den Zehnten von dieser Kriegsbeute. Gott weiß, was er dir zurückgeben soll. Er gibt dir 9 Zehntel zurück. Und ich sage dir ein Geheimnis. Das habe ich in meinem persönlichen Leben erfahren. Ich gebe Gott nur 1 Zehntel. Und er weiß, also das ist mein Einkommen, das habe ich verdient, das ist der Zehntel, lieber Gott. Und er gibt mir die 9 Zehntel zurück. Aber ich habe auch das Gegenteil erlebt. Wenn ich manchmal als junger Christ, als ich das angefangen habe, den Zehnten zu geben, habe Gott versprochen, lieber Gott, ich gebe dir den Zehnten. Und ich habe immer den Zehnten hinterm Schrank, dann so ein Kästchen versteckt bei mir zu Hause und dann ins Opfer am ersten Sonntag im Monat gegeben, meinen Zehnten von dem, was ich hatte. Und manchmal habe ich verpasst. Dann, ich habe ein Motorrad gehabt, das musste ein bisschen frisiert werden. Da hat das mal neue Zündkerzen gebraucht, hat Mist gebraucht. Verstehst du, und als Lehrling bist du ja kein Millionär. Und das habe ich den Zehnten verbraucht. Und ich sagte, der Teufel hat den Zehnten kassiert. Er hat 9 Zehntel dann kassiert. Habe ich Unfall gehabt. Da habe ich das passiert und das passiert und so weiter. Und so hat der Teufel mich beklaut, weil ich Gott beklaut habe. In der Bibel heißt es in Malachi Kapitel 3, Vers 10, Gott verklagt die Israeliten, ihr betrügt mich, ihr seid Betrüger, liebe Juden und dergleichen. Und dann sagen die Juden, womit betrügen wir dich, lieber Gott? Ja, Gott sagt, mit den Zehnten und mit der Abgabe, ihr seid verflucht und mich betrügt ihr allesamt. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, damit in meinem Haus Speise ist. Ihr betrügt mich. Und so viele Christen sind Betrüger. Betende Gemeinde, Halleluja, großer Gott, wir loben dich und preisen. Und die betrügen Gott, das haben die Juden damals gemacht, weil sie Gott nicht das gegeben, was Gott zusteht, der zehnte Teil. Und ich sage, das ist ja nicht viel. Und dann heißt es hier, wenn du den Zehnten bringst, wie willst du Gott beteiligen in deinem Leben? Wir müssen praktische Christen werden. Und dann heißt es, und prüft mich hiermit, spricht der Herr, ob ich dann euch nicht die Fenster des Himmels auftun könnte und Segen herabschütten könnte in Fülle. Und ich will um euretwillen ja den Fresser bedrohen, gerade weil du den Zehnten bringst. Der Fresser hat mein Geld gefressen, verstehst du, das Zehnfache gefressen. Da habe ich die Hosen kaputt gemacht, da war ich im Krankenhaus, dann ist mein Verdienst ausgefallen, alles Mögliche. Nur weil ich Gott bestohlen habe. Und so viele Christen bestehlen Gott. Und Gott sagt, ich will den Fresser fernhalten, deshalb ist mir der Zehnte so heilig. Für mich ist es der Zehnte heilig. Kannst denken, was du willst. So, und da heißt es hier, und ich will den Fresser bedrohen. Die Frucht auf dem Acker will ich bedrohen, dass da nicht zerstört wird. Und am Weinstock, auf dem Feld und so weiter. Und dass nichts unfruchtbar ist. Und sogar die ganzen Heuschrecken fernhalten, wenn du den Zehnten bringst. Ich ermutige dich nur. Das ist kein Gesetz, das ist Gnade. Gott sagte, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist meine Fußschemel, also wo ich mich ausruhe, wo ich mir das alles gefallen lasse. Und Gott will dir seine Segnungen anheimstellen. Er will dich segnen, dass du alles hast, was du brauchst. Natürlich, dass er dir Dinge nicht gibt, die du gar nicht brauchst. Das wäre Sünde, sogar wenn er dir Dinge geben würde, die du gar nicht brauchst. Aber dass du dein Leben lebst und sagst, ich bin lebenssatt. Nicht lebensmüde, nicht depressiv, ich bin lebenssatt. Ich habe alles gehabt, was ich gebraucht habe. Ich habe eine Familie gehabt, ich habe Kinder gehabt, ich habe Ochsen gehabt und so weiter. Und dann prüf mich hierin, sagt der Herr, ob ich nicht den Segen herabschütte in Fülle. Psalm 23, er schenkt mir voll ein. Das ist, was der liebe Gott macht. Er schenkt mir voll ein, führt mich zum frischen Wasser, inspiriert mich ganz neu, weidet mich auf einer grünen Aue, so dass ich nicht verhungere, nicht verderbe. Und da heißt es, und mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Entweder ist es wahr oder nicht. Wenn es nicht wahr ist, schneide es aus der Bibel und schmeiße es in den Müll. Prüfet mich. Aber manche Leute sagen, ja, das stimmt bei mir nicht. Bei mir ist genau das Gegenteil. Ja, tu das, was Gott gesagt hat. Lass Gott an deinem Leben mitarbeiten. Dass Gott sich an deinem Leben beteiligt. All diese Segnungen genießt du schon hier zum Teil, aber dann in der ganzen Fülle erst, wenn du im Himmel bist, beim Heiland. Jetzt öffnet er dir nur die Fenster. Nachher öffnet er die Tür. Komm rein, mein Kind. Aber jetzt verstehst du nur die Fenster. Das sind nur, Fenster sind keine Türen, sondern sind Inspirationen. Er überschüttet dich vom Fenster wie die Frau Holle. Verstehst du? Da schüttelt er den ganzen Segen runter, dass es zu dir runterkommt. Er bombardiert dich mit guten Segnungen. Bedenk dich, ja, er hat dich nicht vergessen, dass er dir dies und jenes gibt. Er segnet dich mit seinen Segnungen. Selbst in der Wüste. Selbst die Wüste grünt. Schau diese Israeliten, 40 Jahre tippen sie da durch die Wüste. Fast unfassbar. Gott hat sie versorgt mit allem, was sie brauchen. Mit frischem Wasser, mit Manna und mit Wachteln. Warum? Weil der Abraham die Engel bediente. Der hat ihnen Brot gegeben, er hat ihnen Wasser gegeben und hat ihnen ja, ein Opfer gebracht. Und er hat keinen Segen bekommen. Und vielleicht kriegst du jetzt auch keinen Segen, aber deine Kinder, deine Kindeskinder oder was weiß ich, solange wie die Erde steht, die werden gesegnet. Und am Schluss wirst du selbst gesegnet. Jetzt öffnet er nur die Fenster. Gib Gott den Zehnten. Und jetzt der Zehnte, was ist der Zehnte wirklich? Nicht nur am Geld. Viele Leute denken, das ist nur Geld. Nein, das ist nicht Geld, das ist, gib den Zehnten an deiner Zeit. Überleg einmal, der Tag hat 24 Stunden. Der Zehnte, was ist der Zehnte von einem Tag? Das ist das Mindeste, was du Gott geben solltest vom Tag. Den Zehnten. Den Zehnten von deiner Kraft. Und natürlich auch den Zehnten von deinem Geld, was du da arbeitest, von deinen Gaben. Den Zehnten von deiner Liebe. Du musst nicht absolut alles dem lieben Gott anheimstellen. Nein, den zehnten Teil deiner Liebe, den zehnten Teil deiner Freude. Du musst nicht den ganzen Tag tanzen, jubeln und jauchzen. Nein, den zehnten Teil deiner Freude. Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Gott an erster Stelle, meine Geschwister. Gib Gott den Zehntel und du wirst von den Segnungen überschwemmt, das schwöre ich, das kann ich dir sogar schriftlich geben, du wirst überschwemmt, ob du es glaubst oder nicht. Und guck mal, hier in unserer Region, in unserer Hemisphäre, wir haben so eine tolle Infrastruktur, wenn du krank bist, kriegst du Krankengeld, wenn du arbeitslos bist, kriegst du Hartz IV und so weiter. Und wenn du deine Sachen nicht bezahlen kannst, weil der Rente zu niedrig ist, da gibt es noch Beihilfen vom Staat und was weiß ich, was alles gibt. So bei uns muss keiner hungern. Wenn heute jemand sagt, ich hungere, dann ist er entweder zu faul, zum Amt zu gehen, Antrag zu stellen, sich bloßzustellen, sich zu demütigen und zu sagen, ich habe nichts. Und keiner muss hungern. Viele Leute, die auf der Straße pennen und schlafen und so weiter, die können in dieser kalten Jahreszeit, die können in eine Wärmestube aufgenommen werden, aber die wollen nicht. Und so ist, weißt du, wir haben all die Segnungen hier in unserem Land und wir können Gott dankbar sein für unser Land, für unsere Regierung, auch wenn die nicht so perfekt ist. Vergiss es. Gott segnet uns. Du wirst vom Segen übernommen und du führst ein unbegrenztes Leben. Und nicht nur hier, sondern du wirst durchgetragen. Ja, auf Adlersflügel durch das tosende Meer. Unten tobt die Hölle. Da brodelt es alles, aber du wirst durch Gott, von Gottes Liebe getragen. Du wirst wie die Israeliten mit Manna gefüttert und von oben gestärkt mit diesem Manna. Sie haben Engelspeise gegessen. Manna war Engelspeise. Und die meisten Leute, die wissen gar nicht, was Engelspeise ist. Aber die Israeliten wurden durch die Wolkensäule geführt, geleitet, übernatürlich geführt. Das ist, was Gott versprochen hat. dass du übernatürlich geführt wirst. Plötzlich findest du für deinen Beruf, für dein Geschäft, für deine Berufung eine Nische, wo du dich einbringen kannst. Du wirst nicht von den Konzernen da angestellt werden irgendwo. Nein, du musst eine Nische finden. Gott mischt sich in unserem Leben durch übernatürliche Führung ein. Plötzlich steht jemand und sagt, könnten Sie mir nicht helfen? Können Sie nicht zu mir zum Putzen kommen? Können Sie nicht dies oder können Sie nicht dies, jenes machen? Oder mal auf die Kinder aufpassen? Gott leitet uns mit seinem Geist. Übernatürliche Führung. Irgendwo kannst du etwas machen. Du musst nur die Lücke finden. Aber die meisten Leute haben Scheuklappen, die sehen nur ihr Problem, konzentrieren sich auf ihr Problem. Hör auf, dich auf dein Problem zu konzentrieren. Wenn du Probleme hast, schau von deinen Problemen weg und lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Da werden Probleme gelöst. Du brauchst die Leitung des Heiligen Geistes, dieses Kairos und so weiter, und dieses Rema, das richtige Wort im richtigen Augenblick, Kairos, den richtigen Zeitpunkt. So viele Leute wollen Holz hacken. Das habe ich zeitlang gemacht, als bevor mein Vater lehrte, wie man Holz hackt. Man muss auch Holz hacken gelernt haben. Weißt du, gegen die Faserung, immer gegen die Faserung. Nein, du musst mit der Faserung hacken. Dann spaltet sich alles von selbst spielen. Das geht wie ein Klacks. Und viele Leute hauen gegen die Faserung, gegen die Probleme beten, gegen den Teufel beten, gegen die Schwierigkeiten beten, gegen die Krankheit beten. Das geht nicht. Spalte, teile und herrsche. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Du hast, wenn du das richtige Wort im richtigen Augenblick hast, dann hast du keine Verluste, keinen Leerlauf. Höre auf Gott, dass du am richtigen Platz bist. Wir haben eine Schwester hier in unserer Gemeinde, die war bei diesem Anschlag auf dem Breitscheidplatz, hat sie ihre Wurst gegessen und Glühwein getrunken oder sonst noch was. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, sie war an einem Stand und plötzlich hat sie eine Eingebung. Habe ich meinen Herd ausgeschaltet und renne schnell nach Hause, ob ihr Herd ausgeschaltet ist. Und es ist kaum weg, passiert dieser Anschlag von diesem Terroristen. Achte auf die Führung Gottes in deinem Leben, auf dieses Rema, auf dieses Reden Gottes. Gott redet nicht nur durch die Predigt, so spricht der Herr. Nein, Gott sagt, hast du dein Herd ausgeschaltet? Hast du das gemacht? Und dann rennst du weg, damit er dich von diesem Platz wegholt. Wir werden übernatürlich geleitet. So ist, wie Gott mitmischt und mitarbeitet in unserem Leben. Wenn du dich vom Heiligen Geist führen lässt, hast du keinen Leerlauf, keine Zeitverschwendung und keine Zeitvergeudung. Manche Leute sagen, das ist ja Zeitvergeudung. Nein, höre auf den Herrn. Höre. Und die meisten Leute hören es nicht. Wie heißt es einmal in der Bibel? Mit hörenden Ohren hören sie nicht, mit sehenden Augen sehen sie nicht. Aber Gott hat uns geöffnete Augen gegeben. Wenn sein Geist dich leitet, bringst du keine unnötigen Opfer. Gehst keine Umleitungen. Du lebst zielbewusst dein Leben. Wenn du täglich von Gott geleitet wirst, und so bietet Gott dir seine Hand an und sagt, ich helfe dir, ich stehe dir bei. Wenn du Gott täglich deine Zeit als Zehnten anbietest und sagst, lieber Gott, hier, ich nehme Zeit für dich, morgens von 24 Stunden, was ist der Zehnte? Überleg einfach, Gott möchte auch den Zehnten von deiner Zeit haben. Und dann wirst du übernatürlich geführt. In dieser Zeit kriegst du Impulse, kriegst du Inspirationen, kriegst du Wegweisung, plötzlich siehst du Dinge. Und dann erlebst du Dinge und Führungen, dass du in einer kurzen Zeit viel erreichst. Dass du in kurzer Zeit 10 Probleme löst. Du musst nur ein Problem vor Gott lösen, in seiner Gegenwart. Und dann löst du deine Arbeit, erledigst mit links. Und dann sagst du, Mensch, ich habe heute noch so viel Zeit. Also ich könnte noch Ferien machen, noch mich entspannen, auf dem Balkon hinlegen oder sonst noch was tun. Wenn du Gott den Zehnten an deiner Zeit gibst, ist es so wichtig, gib dem Herrn nicht nur den Zehnten an deinem Geld, sondern auch an deiner Zeit. Dann wirst du merken, wie viel Zeit du nachher noch übrig hast. 9/10 wirst du vom Gott zurückbekommen. Das ist erstens mal eine ganze Ewigkeit wieder, kriegst du von Gott wieder zurück. Auf der anderen Seite, in Jesaja Kapitel 58, Vers 11 lese ich, und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Also du wirst belastbar sein und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der mir ans Wasser fehlt. Der Herr wird dich immer da sättigen und deine Gebeine, dass du keinen Muskelschwund hast und keine Rückgrat, Rück, gerade Leiden hast, dein Rückgrat ist stark, deine Hüfte funktioniert, deine Schultern sind stark, verstehst du, dein Gebein, Gott will dein Gebein stärken, aber stell dein Leben ihm zur Verfügung. Ein Zehntel, nur ein Zehntel. Dann kannst du machen mit dem Rest, was du willst. Das ist dein Teil danach. Ja. Gott wirkt bei uns, wenn wir ihn loben. Weiter, Gott wirkt bei uns, wenn wir Zeugnis geben von Jesus. Wie heißt es einmal in der Bibel? Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Vor den Engeln Gottes sogar nicht. Manche Übersetzungen sagen sogar bei den Engeln Gottes. Stell dir mal vor, du wirst bei diesen Milliarden von Engeln plötzlich bekannt. Und die Engel springen rum und die wollen dir dienen. Die wollen dich auf Händen tragen. Die Engel tragen dich nachher nach Hause, sogar auf Händen in den Schoß Abrahams. Was habe ich vom Leben, wenn ich Gott diene? Ja. Gott will mitreden in deinem Leben. Du sollst im Himmel bekannt werden, populär. Du wirst dort von allen guten Geistern geliebt, verstanden, von guten Mächten umgeben. Willst du noch mehr haben? Fang an, Gott zu loben. Und zwar, Gott lobt man aus seinem Inneren. Gott lobt man nicht mit Händen, Füßen und was weiß ich alles. Gewiss auch das noch. Das ist praktisches Christentum. Aber Gott lobt man aus seinem Inneren, von seinem Herzen. Gott lobt man aus der Verborgenheit, aus der Stille, aus dem Unsichtbaren. Niemand soll es sehen, niemand soll es wissen, dass du Gott lobst. Niemand soll es hören. Wenn die Menschen uns hören und uns loben, hast wunderbar gesungen, Schwester oder Bruder, hast wunderbar gespielt, dann haben wir unseren Lohn dahin. Ungesehen, ungehört, so wird Gott gelobt im Verborgenen. Man lobt Gott aus dem Nichts, für nichts und ohne Grund. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir Gott loben ohne Grund. Ja, manche Christen denken, ich muss einen Grund haben, wo ich Dankeschön sage. Nein. Wir sollen Gott loben, ohne dass er uns was getan hat. So, schon allein als Angelt, so, ja, als Anzahlung, dass wir Gott loben im Voraus. Unser wahrer Reichtum ist der verborgene Reichtum, der unsichtbare Reichtum, die unsichtbare Welt. Lobe Gott in der Verborgenheit. In der Stille. Es gibt eine verborgene Dimension für unser Leben. Viele Leute haben gar keine Ahnung. Eine verborgene Dimension. Keiner soll es wissen. Keiner soll es sehen, wie es mir geht, was ich empfinde und so weiter. Wir sollen nur Gott proklamieren und wir sollen andere Leute ermutigen. Aber wie es uns geht, das soll ich ihm allein sagen und ihn allein anheimstellen. Gott loben in dieser Verborgenheit. Ja, nicht nur zu Gott beten und meine Probleme in der Kammer ausschütten. Nein, ich soll in der Kammer zu Hause Gott loben. Der wahre Mensch ist der verborgene Mensch, nicht der äußere Mensch. Was du hier siehst, wenn du mich siehst, das bin ich nicht. Das bin ich mal gewesen. Das werde ich mal, ja, das ist Vergangenheit von meinem Leben. Mein Leben spielt sich ganz woanders ab, in einer ganz anderen Region, in einem ganz anderen Land. Hier bin ich nur ein Fremder, ein Pilger, der hier durchgehen muss. Ja, so jedes Mal, wenn ich jemanden beerdige oder aussegne oder wie auch immer, verstehst du, dann, das ist nur der Körper. Der Körper ist nicht der Mensch. Der wahre Mensch ist der innere Mensch. Und der soll Gott loben und Gott preisen. Dir geht es so, wie es deinem verborgenen Menschen geht. Deine wahre Anbetung findet in der Verborgenheit statt. Das geht niemand was an. Der Teufel möchte, dass du eine Show abziehst, aber diese Show bringt dich nicht weiter. Wahre Anbetung ist in der unsichtbaren Welt, geschieht in einem heiligen Raum, in dem Allerheiligsten, im Heiligtum, da wo nur du und Gott sind und sonst niemand. Dort spielt sich die Anbetung ab, dort begegnet der Herr zu dir. Dieser heilige Raum ist nicht für die Allgemeinen, für die Masse und für die Medien zugänglich. Das geht nichts an. Wir als Jesus-Bibel haben mal eine große Dummheit gemacht. Wir ließen in unseren Versammlungen filmen, damals in der Zeit, wo wir, wie wir Gott loben und preisen in fremden Sprachen und so weiter. Da hat sich die Welt nur lustig gemacht. Guck mal, die flippen aus. Es geht ihnen nichts an. Und deshalb, wenn wir irgendwelche Aufnahmen von den Medien hatten, nachher, weil Gott mich was gelehrt hat, habe ich gesagt, wir möchten kein Gebet gefilmt haben. Denn Gebet ist nur Zwiesprache zwischen mir und Gott und uns und Gott. Und das geht die Journalisten Dreck an. Das geht sie gar nichts an. Auch meine Gefühle, dass ich Gott aus... Da habe ich gesagt, ich dürfte nicht filmen, diese Filme werden nicht gebracht. Aber am Anfang war man nicht so vorsichtig. Du sollst vorsichtig sein, die Perlen nicht vor die Säue werfen. Und die Journalisten sind Schweine, auf Deutsch gesagt. Die versuchen nur das Komische. Wenn ich so Christen sehe aus Amerika, da werden Filme gezeigt, wie sie Gott loben, preisen, wie sie umfallen und was weiß ich, was sie da alles machen. Da wird Gott lächerlich gemacht. Jetzt ist vor kurzem so ein Film durch die Medien gelaufen, wie da eine Schwester, ich kenne diese Schwester persönlich, wie die für Trump betet und ihn segnet und so weiter. Und da machten sie sich lustig. Er wird sogar gesegnet von einer religiösen Frau. Ja, das geht niemand was an, wenn ein Mensch gesegnet wird, wenn für einen Menschen gebetet wird, wenn Dämonen ausgetrieben werden. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott und sonst nichts. Nun nebenbei. Im heiligen Raum, da ist kein Zutritt für die Allgemeinheit, für die Gaffer. Die Wahrheit wird zertreten sonst und da kommen ja die ganzen Hacker und dergleichen, die zerhacken alles, verwüsten, missbrauchen, verspotten, zersetzen alles, machen sich lustig über alles. Nein, das geht sie gar nichts an, wie wir unseren Gott dienen. Die können draußen bleiben. Draußen sind die Hunde. Verstehst du? Draußen sind die Hunde. Der wahre Mensch ist der verborgene Mensch. Das ist der wahre Mensch. Also ich bin so weit gekommen, dass ich das nicht mehr mache. Und ich meinen Glauben werfe ich nicht vor die Perlen. Und ich werde nicht allen Leuten bezeugen, an was ich glaube und was meine Religion ist. Ich glaube. Und das geht die Leute gar nichts an. Deshalb ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir lernen, unsichtbar dem allmächtigen Gott dienen. Im Verborgenen, versteckt, im Busch irgendwo. Halleluja. Wo keiner sieht, wo keiner hört. Aber Gott sieht es. Wirf die Perle nicht vor die Säue, heißt es einmal in der Heiligen Schrift. Das Göttliche offenbart sich hier bei uns und ist ein Geheimnis. Die Welt versteht es nicht. Gottes Mitwirken, Gottes Reden an uns ist unverständlich für die Welt. Denn Gott spricht eine ganz andere Sprache. Gott hat ganz andere Gedanken in aller Liebe. Er spricht in Gleichnissen, er spricht in Symbolen, er spricht eine Bildersprache. Dass sogar die Jünger stehen und sagen, Herr, was bedeutet das Gleichnis von dem vielfältigen Acker? Wenn Gott wirkt, ist alles seitenverkehrt, steht alles auf dem Kopf. Ja, wie im Spiegel. Die Herrlichkeit Gottes ist verschlüsselt, versiegelt. Nur geistliche Menschen verstehen es und entschlüsseln es. Nicht jeder hat hier Zutritt, auch viele Christen nicht. Ja, auch Christen, die nicht so weit sind im geistlichen Leben, die werden es nicht verstehen, die werden sich lächerlich machen, die werden anfangen zu kritisieren. Das ist alles vom Teufel, alles von unten. Ja, für vieles ist im Leben eines Christen verschlossen, kein Zutritt für Fremde, das ist nur für dich und Gott. Und lass zwischen dir und Gott nichts dazwischen kommen. Ist so wichtig, Brüder. Eintritt verboten. Du redest mit Gott im Heiligtum, im Allerheiligsten. Vielen bleibt das geistliche Leben verschlossen, weil sie sich nur auf den Buchstaben konzentrieren. Auch fromme, auch religiöse Menschen, die konzentrieren sich auf die Überlieferung, auf die Geschichte, auf das Sichtbare, auf die Theorie, auf die Prinzipien, auf das Gesetz, sogar biblisches Gesetz. Das steht doch in der Bibel so geschrieben. Ja, da steht so vieles in der Bibel geschrieben. Aber vieles ist nicht für mich und für dich oder für die anderen. Vieles geht nur Gott an und sonst niemand. Lukas Kapitel 17, Vers 20, das Reich Gottes kommt nicht so, heißt es hier, dass man beobachten kann, dass man beschreiben kann, dass man im Fernseher zeigen kann. Das Reich Gottes kommt nicht, ja, dass man beobachten kann, dass man sagen kann, siehe da oder dort ist das Reich Gottes. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch und inwendig in euch. Du siehst nicht, was da drin ist. Das weiß man nicht immer selbst, was da drin ist. Es ist eine unsichtbare Welt. Reich Gottes ist Gottes Wirken im Unsichtbaren. Die Pharisäer suchten die Ehre bei Menschen, aber nicht bei Gott. Und das ist wahre Anbetung, dass du Ehre bei Gott suchst. Herr, ich will nur dir gefallen. Was die anderen Leute machen und denken, das ist mir vollkommen wurscht. Ja, das ist diese Einstellung, wie ein wahrer Christ steht. Wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern wir wollen Gott gefallen und es sollen auch nur Gott gefallen. Viele kommen aus Furcht vor Menschen nicht zum Glauben, weil man bei Menschen nicht in Ungnade fallen möchte oder ja, die Anerkennung der Menschen nicht verlieren möchte. Ehre bei Gott ist was ganz was anderes, da sieht man das nicht. Herr, ich möchte dir gefallen. Ich habe meine liebe Schwester in Stuttgart, auf dem Land, ein bisschen außerhalb von Stuttgart gehabt. Und diese Schwester, die war Die Tochter hat es mir erzählt, unsere Mutter ist so pingelig. Wenn sie ins Bett geht abends, dann legt sie alles schön gerade, die Kleider, da legt sie schon zusammen und so weiter. Und das, was sie für morgen ansieht, das legt sie auch schon zusammen. Und bei ihr ist alles auf dem Schreibtisch geordnet, ihr Testament, alles liegt bereit. Und habe ich gesagt, Schwester, ich habe von deiner Tochter gehört, dass es das und das in deinem Leben, dass du so pinkelig bist, so haargenau, dass du, bevor du ins Bett gehst, dass alles schön, sauber und ordentlich alles hergerichtet ist. Dann sagt sie, weißt du, wenn der Heiland kommt, dann soll niemand sagen können, hier hat eine Schlampe gewohnt. Verstehst du? Deshalb war sie so pinkelig. Sie wollte keine Spuren, keine dreckigen Spuren zurücklassen, dass hier eine Schlampe gewohnt hat. Und ich will perfekt machen, dass wenn der Herr Jesus wiederkommt, dass ich ja nicht negativ auffalle. Weil man ja Menschen gefallen möchte, oder das ist vollkommen egal. Ehre Gott mit dem, was du bist, was du kannst. Ehre sein Vergelter, nach dem, was ich in der Bibel lese. Ein Vergelter für all das, was wir tun und was wir sind. Der Menschen ehrt, und das, wir sind wieder hier, wir arbeiten wir mit Gott zusammen. Wer Menschen ehrt, den kann Gott nicht ehren. Wer Menschen ehrt, ja, der Bruder sowieso, Schwester sowieso, ach was. Jesus sagt, meine Ehre empfange ich nicht von Menschen, sondern meine Ehre bekomme ich von Gott, dem Unsichtbaren, von dem himmlischen Vater. Wie arbeitet Gott? Wie wirkt Gott mit uns zusammen? Gott ehren heißt, das Unsichtbare ehren. Das ist jetzt, was ich hier in den Raum stelle. Das Unsichtbare. Es geht niemand an, wie viel ich gebe. Also ich gebe meinen Zehnten in den Opferkasten. Ich habe es ausgerechnet, ich weiß, was mein Zehnter ist. Das geht den Staat nichts an, das geht Finanzamt nichts an, das geht niemand was an. Und ich kriege sowieso nichts vom Finanzamt. 10% von dem, was du dort gegeben hast, das kannst du nur absetzen. Aber ganz bewusst, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Ich gebe Gott und nicht den Menschen. Ich möchte nur in aller Liebe sein. Es geht niemand was an, was du tust, was du gibst, was du sagst, wo du hingehst. Das geht niemand was an. Und wir müssen Geheimnisse in unserem Leben haben. Hast du ein Geheimnis in deinem Leben? Ein Geheimnis zwischen dir und Gott? Was du da abgemacht hast? In Vers 44, Johannes 5, da lese ich hier, wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr Ehre voneinander empfangt und nicht die Ehre bei Gott sucht, die vom Geist kommt, was der Heilige Geist wirkt? Wie könnt ihr gläubig sein? Deshalb, Gottes Wirken ist, was ich im Verborgenen mache. Wie ich Gott diene, weil mich niemand beobachtet. Und ich beobachte immer jemand. Ich fahr von Norddeutschland Richtung Süddeutschland nach Hause von einem Missionseinsatz. Und dann bin ich ein bisschen müde gewesen. Da habe ich mich auf so einem Parkplatz auf der Seite ein bisschen so ein Nickerchen gemacht. Aber ich konnte nicht schlafen, weil da vorne ein Mann war. Der hat immer so ein Fernglas gehabt und guckt immer in die Ferne. Und ich konnte es mir nicht verkneifen. Da bin ich ausgestiegen, habe gesagt, guter Herr, guten Tag. Ist da was Besonderes? Dann sagte er, ja, ich bin Bauunternehmer, dort arbeitet meine Kolonne. Ich will sehen, wie diese ganzen Arbeiter arbeiten. So, es gibt ja so Arbeiterdenkmäler, die an der Schaufel stehen und sich nur stützen und unterhalten. Die hat er beobachtet. Und dann kommt er und dann kriegen sie ja etwas gesagt. Ich habe euch beobachtet und wir werden beobachtet. Wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Das war für mich eine Predigt. Dieser Bauunternehmer, der seine Arbeitskolonne dazu beobachtet. Wie wollt ihr Gott dienen? Wie wollt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr Menschen gefälligt? Wir sollen sogar nach der Bibel sogar einem sonderlichen Herrn dienen, als Sklave, als Knecht. Den sonderlichen Herrn, verstehst du? Die putzen da. Oh, guck mal, das ist jetzt noch Staub. Da ist noch was da. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 50, ich bin nicht auf meine Ehre bedacht. Ich suche nicht meine Ehre. Vers 54 hier, Johannes 8. Wenn ich mich selbst ehre, ist meine Ehre dahin. Mein Vater soll mich ehren. Mein Vater, der allmächtige Gott, soll mich ehren. Ich soll von Gott ja meinen Lohn bekommen. Du musst nicht die Ehre beim Menschen suchen. Und deshalb ist es so wichtig, dem unsichtbaren Gott dienen. Gott sieht alles, Gott kennt alles. Gott weiß alles. Und er wird mir das Richtige geben. Du musst nicht Menschen ehren und anderen Menschen noch vorschreiben, wen und wie sie Gott ehren sollen. Da kommen sie die Leute und die wollen ihre Ratschläge erteilen, wie du Gott ehren solltest. Jeder muss selber herausfinden, wie er Gott am allerbesten ehren kann, wie Gott in seinem Leben mitwirken und mitarbeiten kann. Johannes Kapitel 9, Vers 24, da riefen die Pharisäer den Mann, den Blinden, der geheilt worden ist, zum zweiten Mal noch zu sich und forderten ihn auf, gib Gott die Ehre. Ja, wir wissen, dass dieser Mann, also dieser Jesus, ein Sünder ist. Der Geheilte aber antwortete, ob er ein Sünder ist oder nicht, das weiß ich nicht. Nur das weiß ich, dass ich blind war und dass ich jetzt sehen kann. Lass doch die Deppen reden, was sie wollen, die Pharisäer, die Frommen, die Scheinheiligen. Du musst Gott ehren. Nein, du musst auch dem vielleicht Danke sagen, der dich geheilt hat. Und ich weiß, ich war blind und ich bin sehend geworden. Du musst nicht Menschen ehren, du musst Gott ehren. Aber manchmal musst du auch Dankeschön sagen. Wie willst du Gott loben und Gott preisen, wenn du ihn gar nicht siehst? Du siehst Gott nicht. Aber du sollst es dann einem Menschen Dankeschön sagen. Oder in die Gemeinde deinen Zehnten bringen. Oder was weiß ich wie dich ausdrücken kannst. Das muss jeder selber rausfinden, wie mache ich das am allerbesten. Gottes Herrlichkeit ist verborgen. Gott ehren ist eine Herzenssache. Dazu brauchst du keinen Tempel, keinen Altar, keine Instrumente. In den alten Gottesdiensten der Urkirche oder des Tempels gab es keine Instrumente. Du sollst Gott loben mit deinem Deckelpatscher. Ja, mit deinen Händen. Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Was ist in dir drin? Wahrscheinlich gar nichts, nur Luft. Ja, alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Klatscht in die Hände, ihr Bäume, so heißt es einmal in der Bibel. Da brauchst du kein Gesetz und keine Regel. Ja, einfach wie ein Kind, du lallst. Aus dem Mund der Unmündigen hat er sein Lob zubereitet. Die wissen auch gar nicht, was sie sagen. Aber die tun es von Herzen. Die Kinder sind noch wahrhaftig. Und wir sollen Gott loben in Geist und in der Wahrheit, wahrhaftig, ehrlich, aufrichtig. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 31. Alles, was ihr tut, so tut es alles zu Ehren Gottes. Und da gibt es eine ganze Menge da drin, was da beschrieben wird. Alles, was ihr tut, tut zu Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Und die Frage ist, machst du das? Machst du das? Arbeitet Gott durch dich? Kann er sich durch dich verherrlichen? Lass die Menschen eure guten Taten sehen, damit die Menschen den Vater im Himmel preisen. Das ist, wie man Gott lobt. Du kriegst kein Dankeschön, aber der Mann in der Ewigkeit wird dann Gott loben und preisen. Man kann alles tun, entweder zu seiner oder zu Gottes Ehre. Entweder um sich selbst zu profilieren oder Gott die Ehre zu bringen. Gott will mitwirken an unserer Entwicklung, an unserer Erkenntnis, an unserer Offenbarung, an unserer Lebensgestaltung. Es muss alles von oben kommen. Das ist, wie Gott mitwirkt. Ich habe es vom Herrn empfangen. Egal was es ist, selbst das simple Abendmahl. Verstehst du, wo jeder weiß, was Abendmahl ist? Ich habe es vom Herrn empfangen. Die ersten Christen haben schon Abendmahl 30 Jahre gefeiert. Aber Paulus empfängt es vom Herrn, diese Anweisung, wie man Abendmahl feiert. Und es geschieht nicht durch Heer und nicht durch Grab, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Ich habe es vom Herrn empfangen. Alles, was du tust, egal was, ob dich taufen lässt, den Zehnten bringst, Abendmahl feierst, in den Gottesdienst gehst, Geschwister zum Kaffee einladest, egal was du tust, tu es zur Ehre Gottes, aus freiem Herzen. Jesus kam, um denen zu helfen, die vom Satan überwältigt und beraubt wurden. Gottes Werk ist Wiederherstellung meines persönlichen Lebens. Gott ist dieser Restaurator. Er stellt mich wieder her, stellt mich wieder auf die Beine. Und das ist, wie Gott an mir wirkt. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Sei stark. Gott will mitwirken an meiner Lebensgestaltung. Satan siegt. Und ich sage dir ein Geheimnis, wenn wir Gott keine Ehre geben. Satan siegt, wenn wir Jesus nicht anbeten. Jesus soll gerühmt werden. Nicht Gott hat mir geholfen. Gott ist ein unbekannter Name. Kein Mensch weiß, wie Gott heißt. Ich bin der Daseinende Gott, so hat er sich als erstes vorgestellt, aber die Menschen nennen Gott, es könnte Allah sein, es könnte jemand anders sein, oder das Gute. Nein, sein Name ist Jesus und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Und in keinem anderen Namen ist Heil und in keinem anderen Namen ist den Menschen gegeben, wo sie selig werden können als der Name Jesus. Deshalb, Jesus muss angebetet werden. Jesus muss aufgenommen werden in unserem Leben. Und wenn wir Jesus aufnehmen, dann gibt er uns Macht, Kinder Gottes zu sein. Durch den Lob Gottes werden Satans Werke zerstört. Gott wird auf den Thron gesetzt und Satan entmachtet. Und wir müssen dem Satan die Show stehlen und einfach in dem wir tun, groß ist der Herr Zebaoth, groß ist der Herr Jesus. Und in dem Namen des Herrn Jesus Christus haben wir den Sieg. Und dann werden wir einfach Gott anbeten. Und wie werden wir Gott anbeten und Gott preisen? Und zwar nicht, wenn es uns gut geht. Wir sollen Gott loben und preisen, wenn es uns schlecht und dreckig und elend geht. Ich rühme mich der Trübsal, sagt der Apostel Paulus. Lobe Gott, wenn du durch Tiefe gehst, dann spuckt der Teufel Feuer und Schwefel. Preise Gott in der Krankheit, im Elend, in der Armut, im Mangel. Rühme Gott in deinen Trübsalen. Wir demütigen den Teufel, wenn wir Schweres ertragen, wenn wir verachtet werden, gedemütigt werden und immer noch den Herrn preisen. Halleluja, danke Jesus. Nur Verrückte können das machen. Aber wir sind Verrückte. Weißt du wie? Wir sind von links nach rechts versetzt. Halleluja. Wir sind versetzt an himmlische Örter. Wir sind verrückt. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Deshalb preise den Herrn und gib dem Herrn die Ehre. Das kann der Teufel nicht verkraften. Und haut ab und sagt, mit denen ist nichts anzufangen. Wir hatten in Kiel oder Lübeck, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall in Norddeutschland eine Zeltmission. Und da waren Süfkis draußen und die wollten unsere Gottesdienste stören. Und wir haben von vornherein abgemacht, sobald die reinkommen, wir werden anfangen zu singen, es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut Jesu Christi so und so weiter. Und dann kamen sie rein, betrunken, torkelten hin und her, haben sich hingesetzt, einer ist umgefallen noch dazu und so weiter. Und dann haben wir angefangen zu singen in voller Kraft, voller Lautstärke. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut Jesu, es ist Sieg. Und wir haben nicht mehr aufgehört. Dann stehen die auf und schütteln so mit der Hand, schlagen sie mit der Hand runter. Mit denen ist nichts anzufangen. Du, mit dir musst der Teufel so weit kommen, dass er sagt, du, mit denen ist nichts anzufangen. Die preisen Gott in anderen Sprachen, die preisen Gott, was weiß ich, es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft. Dieses Lied ist voller Power, glaub mir das. Kraft in dem Blut Jesu Christi. Jesaja 43, Vers 1 lese ich. In der Bibel heißt es, sagt Dank alle Zeit für alles und für nichts, auch selbst wenn es nichts ist. Fürchte dich nicht. Denn ich werde dich erlösen. Ich habe dich bei deinem Namen herausgerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich werde mit dir sein. Durch Ströme, sie werden dich nicht überwältigen. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen oder verbrannt werden. Durch Flamme wird es dich nicht, die Flamme wird dich nicht verbrennen. Durch Jesus und den Heiligen Geist, Brüder und Schwestern, sind wir unverwüstlich. Halleluja, Lob und Dank. Wir sind unzerstörbar. Du läufst und läufst und läufst und läufst und läufst immer noch. Und die, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, sie fahren auf wie Adler und die fliegen weg. Lies, Daniel, wie diese drei Männer im Feuerofen waren. Gott befreit dich. Mein Thema ist, wie arbeitet Gott mit uns? Manche Leute denken nur Zeichen und Wunder. Nein, Gott bewahrt uns bei feurigen Prüfungen. Wir bleiben unbeugsam, stur. Auch wenn der Ofen überhitzt wird, siebenmal heißer, Gott wird uns erhalten. Überlass deine Situation dem allmächtigen Gott, wie diese drei Männer, die sind singend in den Ofen gegangen, lobend in die Glaubensprüfung hineingetippelt, Halleluja, Halleluja, die Hände gebunden, die Hände gefesselt, und als sie rauskommen, ist keine Fessel mehr da, nicht mal Geruch des Feuers an ihren Haaren, sie wurden nicht mal versenkt. Oder als die Israeliten durch das Rote Meer gezogen sind und überquert haben, da heißt es, ja, ich werde euch führen durchs Wasser, durch dieses Rote Meer. Da wird Gott, der liebe Gott, noch fertig kriegen, dass er dich durch ein paar Tümpeln durchführt, durch ein paar Wasserpfützen. Du wirst nicht untergehen. Und guck mal, sogar als die Wasser ganz hoch standen, die höchsten Berge bedeckt wurden, Noah wurde gerettet, weil er auf Gott hörte. So bewahrte Gott die Menschen auch in den größten Stürmen. Ich werde morgen darüber sprechen. Der Noah wollte gar nicht aus der Arche rausgehen. So schön war dort. Er wurde von Gott versorgt auf übernatürliche Art und Weise. Lass Gott in deine Situation was sagen und mitreden. Gott möchte mitreden in dein Leben, in deine Prüfungen, in deinen Ereignissen. Er möchte ein Machtwort sprechen über dein Leben, über deine Situation. Und die Bibel ist voller Machtworte, nur ganz schnell. Proklamiere seine Machtworte, was in der Bibel drin steht. Du solltest die Bibel in die Hand nehmen und sagen, Herr, hier steht es geschrieben. Hier steht es geschrieben, proklamiere. Du sollst zu deinem Berg sprechen, nicht weil du Macht hast zu sprechen. Weißt du, manche Leute glauben, ich habe Macht zu sprechen. Nein, weil du gar keine Macht hast. Dir steht es gar nicht zu. Aber weil Jesus geboten hat, sprich zu diesem Berg. Du hast das Rema von Gott empfangen und es ist durch Logos gedeckt, durch das geschriebene Wort Gottes. Es ist gedeckt und da kannst du nicht mehr schweigen. Berg, heb dich weg. Du hast keine andere Wahl, als zu sprechen. Berg, verschwinde. Der Herr hat geredet. Problem, verschwinde. Egal, was es ist. Gott möchte, dass du seine Worte in deinen Mund nimmst. Und sein Wort in deinem Mund ist Macht, ist Gewalt, ist Allmacht. Und das ist mitreden, mitwirken. Leise deinen Beitrag. Arbeite mit Gott zusammen. Der Herr hat es gesagt. Und so spricht der Herr. Beteilige dich an seine Worte, übernimm seine Worte als deine Worte, bring dich ein, gib Gott eine Stimme. Weißt du, die Worte, die Buchstaben der Bibel, das ist nur das geschriebene Wort. Lass das geschriebene Wort reden. Du sprichst es aus. Sei nicht nur ein Hörer seiner Worte, sondern schall dich ein, misch dich ein, spring auf den Zug rauf und fahre mit und sag, Gott hat's gesagt, der Herr hat's gesprochen. Halleluja. Und jetzt ich beteilige mich an den Worten Gottes, ich proklamiere seine Worte und Herr, dein Beitrag, das ist das Wichtigste. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Worte, sie sind eine große Wahrheit für mich, sie gelten immer noch. Auch wenn Himmel und Erde vergeht, dein Wort wird nicht vergehen, kein einziger Buchstabe, nicht mal das i-Tüpfelchen wird vergehen. Was du einmal gesagt hast, das gilt heute noch. Ist heute noch machtvoll, noch heute gewaltig, noch heute voller Kraft. Jesus, du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wie du einmal Menschen geheilt hast, das kannst du heute noch tun, Herr Jesus Christus. Und wenn irgendjemand unter meinen Hörern heute noch krank ist, der kann gesund werden in diesem Augenblick. Herr, berühre meine Hörer, segne sie, befreie sie, weil du es gesagt hast, weil es dein Wille ist. Herr, und wenn sie in diesen glühenden Ofen noch hinein müssen, hilf ihnen in ihren Nöten, auch diese Nöte, was Corona hier die Menschen getroffen hat, sprich du ein Machtwort, Herr Jesus Christus, denn dir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel, auf Erden und unter der Erde, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Herr, du bist der Herr, gelobt sei dein Name, Jesus. Amen.